Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich.
Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr
auf Radio Orange 94,0.
Ja, willkommen zum Tierrechtsradio. Heute das Thema Wolf zu Gast, Universitätsprofessor Kurt Kottroschall, Wissenschaftler des Jahres 2010, Wissenschaftsbuch des Jahres 2013 und Professor für Verhaltensbiologie an der Uni Wien von 1990 bis 2018 und ich glaube, man kann auch sagen, der Wolfsexperte in Österreich. Hallo und willkommen im Tierrechtsradio.
Danke Martin für die Einladung. Naja, der Wolfsexperte, ich bin wahrscheinlich der, der am wenigsten schnell einen Schritt zurückgetreten ist, wenn man um einen Wolf fragt, ne?
Ja, irgendwie hat sich das mit dem Wolf in meinen Augen sehr erstaunlich entwickelt, dass das so ein Thema wurde, also wirklich das zentrale Thema, einige Zeit lang medial, immer wenn die Almwirtschaft wieder da ist. Was man oft hört aus dem Volk, aus der Bevölkerung, ist die Frage, warum kommen die Wölfe eigentlich jetzt? Warum nicht vor 30 Jahren? Warum nicht erst in 30 Jahren?
Wir haben in Europa seit 20, 30 Jahren diese Entwicklung, dass Wölfe relativ rasch zurückkommen. Das ist darauf zurückzuführen, dass wir aufgrund der Einstellungsänderungen der Europäer zur Natur, nicht? Bis Anfang des 20. Jahrhunderts war Natur etwas, was es zu besiegen und zu bekämpfen galt. Und das hat sich dann doch stark geändert mit der Einsicht, dass wir dabei sind, den Ast, auf dem wir sitzen, selber abzusägen. Und das Ergebnis war ein stärkerer Schutz, nicht nur des Wolfes, sondern für Natur und inklusive der großen Beutegreifer. Der Wolf ist heute Teil der Konvention und vor allem der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, die ja für alle EU-Länder geltendes Recht ist. Das heißt, wir sind verpflichtet, auch beim Wolf sowas wie einen günstigen Erhaltungszustand zu erreichen, was immer das sei. Manche Leute sagen, das sind 50 Rudel in Österreich, andere sagen, das sind vielleicht 200. Das ist eine Frage der politischen Einigung auch, aber Faktum ist, so weit sind wir noch lange nicht. Also wir hatten letztes Jahr nicht ganz 100 Wölfe durch per DNA in Österreich nachgewiesen von Rissen. Wahrscheinlich sind es ein bisschen mehr gewesen und wir hatten bis zu 7 Rudel. Allerdings ist die Sache sehr dynamisch. Also die Wölfe, die ein Jahr zuvor nachgewiesen wurden, sind praktisch im Jahr drauf nicht mehr vorhanden. Das heißt, es sind hauptsächlich Jungwölfe und die, die sich bereits in Rudel organisiert haben, auch da wechseln die Elterntiere relativ dynamisch. Das deutet alles darauf hin, dass wir in Österreich nicht nur im Rahmen der Landesgesetzgebung Wolfsabschuss haben. Das waren im letztes Jahr zumindest 14 Wölfe, die so halblegal abgeschossen wurden, sondern dass wir auch einen heftigen illegalen Abschuss haben. Weil an sich wäre Österreich jenes Gebiet in Mitteleuropa, wo sich die Populationen aus dem Süden, aus dem Balkan, aus dem Norden treffen. Eine ganz neue Arbeit zeigt es auch, dass sich die Wölfe munter jetzt mischen und das ist eine gute Sache. Und dass Österreich ein gutes Wolfsland ist, gute Wolfshabitate hat, bestätigt auch eine Arbeit aus dem Stall von Klaus Hackländer. Da sind von bis zu 400, also für Lebens bis zu 400 Rudel ist ja da die Rede. Das ist natürlich viel, also da braucht man jetzt nicht auf der Zahl sitzen bleiben. Auf jeden Fall haben wir gute Bedingungen. Faktum ist, dass die Wölfe viel langsamer zurückkommen, als man es aufgrund dieser Bedingungen erwarten würde.
Ja, das ist ein bisschen das Erstaunliche und das ist meine nächste Frage. Wenn die Habitate in Österreich so gut sind, warum ist in Österreich eigentlich das erste Rudel erst 2016 da im Düppel bei Allensteig gekommen? In Deutschland war es doch schon über eineinhalb Jahrzehnte früher, in der Schweiz, in Slowenien, in Italien. Warum in Österreich so spät?
Ja, wie gesagt, der Verdacht, auch der begründete Verdacht ist doch, dass wir einen relativ starken illegalen Abschuss haben. Und zwar von Haus aus. Es scheint sozusagen die Angst zu bestehen, um Gottes Willen, wir lassen die Population gleich gar nicht aufkommen, weil wenn es einmal ein bisschen mehr Wölfe sind, dann entgleitet uns die Kontrolle und irgendwann werden uns die Wölfe noch die Haare vom Kopf fressen oder gar uns selber. Also dazu muss man sagen, dass erstens die Hoffnung, mancher Landwirtschaftsfunktionäre und auch mancher Jagdorgane, dass man die Wölfe wieder ausrotten könne. Das ist Unsinn, weil die Deutschen, da laufen im Moment über 2000 Wölfe rum, die Italiener, da laufen über 3000 Wölfe rum, die Schweizer, die Franzosen etc. werden uns diesen Gefallen nicht tun. Das heißt, das ist völlig illusorisch, sozusagen die erstarkenden Wolfspopulationen in Europa wegzukriegen. Und daher werden wir auch laufend Einwanderung bekommen. Das heißt, zu glauben, dass man wie bis jetzt das Problem, das für eine Minderheit ist es ein Problem, für die große Mehrheit der Österreicher ist der Wolf kein Problem, sondern die heißen ihn eh willkommen. Also, dass man dieses Problem mit der Flinte löst, ist natürlich daneben, weil für jeden abgeschossenen Wolf kommen im Moment zwei rein, das heißt, man kann schießen ohne Ende, und wenn man die Schafe nicht geschützt hat, dann liegen halt die nächsten Schafe nicht. Grund ist ja auch das relativ maßlos überhegte sogenannte Schalenwild, das sind vor allem die Rehe und Hirsche, die ja derart gute Nahrungsgrundlage für Wolf bieten, dass sie einfach eine relativ große Population ernähren, nicht nur in Österreich übrigens, in ganz Europa, darum kommen nicht die Wölfe auch so rasch zurück. Also der Schutz ist die eine Sache und die gute Nahrungsgrundlage ist die andere.
Jetzt gibt es einiges an so Videos, die von Landwirtschaftsseite gedreht werden und Jägerseite, wo gesagt wird, wir werden von Wölfen überschwemmt, 30% Zuwachsrate im Jahr. Wie sehr stimmt so etwas, dass es diese Zuwachsraten gibt, und wie sehr ist ein Wolfsmanagement denn unbedingt notwendig, weil sonst die Zahlen werden ja da über zwei Jahrzehnte addiert und dann kommt man bald in die Millionen. Wie sehr ist es wirklich notwendig, Wölfe zu reduzieren mit der Waffe?
Naja, es liegt in der Biologie der Wölfe, dass sie eine hohe Vermehrungsrate haben, wenn man vom bestellten Rudel ausgeht, also 20-30%, das stimmt schon. Das bedeutet aber nicht, dass dort, wo die Landschaft mit Rudeln gesättigt ist, das wäre in Deutschland zum Beispiel Nordsachsen, dass dort die Wolfsdichten in den Himmel steigen, weil einmal etabliert üben die ansässigen Rudel eine sehr gute dichteabhängige Regulation aus. Das bedeutet, dass man beginnt, einander auf Distanz zu halten, und wenn bei hohen Wolfs- und Nahrungsdichten die Dichte über einen gewissen Grad steigt, beginnt man einander auch zu töten. Wir kennen das aus dem Yellowstone, das hat auch in Deutschland schon begonnen. Also das ist eine relativ rabiate Geschichte, wie Wölfe einander kontrollieren. Das heißt, man spricht dann im Endeffekt von circa 6 Wölfen pro 300 Quadratkilometer, höher steigt die Dichte nicht. Das ist nicht wahnsinnig viel, das ist nicht einmal geeignet, die hohen Reh- und Hirschdichten auf ein vernünftiges Maß zu bringen, das müssen schon die Jäger machen. Was passiert mit dem Nachwuchs? Die wandern zum Teil relativ weit ab, das ist ja weit weg, um in der Ferne einen Partner, eine Partnerin zu finden und wieder ein Rudel zu gründen. Das ist ein Grund, warum Deutschland von Osten kommend sehr, sehr rasch besiedelt wurde, warum wir jetzt in Holland, ich bin gerade in Holland, in der Veluwe bereits 7 Rudel haben oder sogar schon mehr, warum es 10 bis 20 Rudel bereits in Dänemark gibt. Also Wölfe kolonialisieren sehr, sehr rasch. Das heißt aber nicht, dass die lokalen Wolfsdichten weiter steigen. Was bedeutet das für Österreich? Ja, du hast diese panikartigen Aussagen von Landwirtschafts-, Jagd- und Almwirtschaftsvertretern erwähnt, also es ist nicht damit zu rechnen, dass in Österreich plötzlich die Wölfe sich anders verhalten würden. Das heißt, man hat Erfahrungen auch aus Norddeutschland, wenn Wölfe reinkommen, tut man gut daran, lokale Rudelbildung nicht zu stören. Parallel dazu muss man allerdings einen ordentlichen Herdenschutz betreiben, dann lernen die Wölfe, dass Schafe keine gute Beute sind und halten sich an Wildtiere. Wir haben genügend Informationen, dass das in Ligurien, in Polen, dass das überall ganz gut so funktioniert. Das heißt, wollen wir ein möglichst konfliktarmes Zusammenleben mit Wolf, dass wir mit Wolf zusammenleben werden, das ist beschlossene Sache, da fährt die Eisenbahn drüber, das ist so. Dann müssen wir Rudelbildung zulassen und gleichzeitig auf guten Herdenschutz setzen. Und vor allem muss man aufhören mit diesen hysterischen Aussagen, die ja eigentlich, kurzer Sidestep, Wolf ist wahrscheinlich das am meisten politisch instrumentalisierte Tier ever, und nicht erst seit heute. Nicht? Wölfe waren sozusagen als Projektionsfläche für menschliche Aktivitäten bereits bei den alten Griechen, bei den alten Germanen etc. überall hoch en vogue. Und bei uns scheint momentan eine Art Kulturkampf im Gang zu sein. Das heißt, man muss schon sagen, dass speziell die kleinen Bauern natürlich in den vergangenen Jahrzehnten keine Verbesserung ihrer Lage erfahren haben. Die Erzeugerpreise sind relativ im Keller. Sie werden immer stärker kontrolliert, sozusagen vom Satelliten, was sie mit der EU-Förderung machen. Sie brauchen Förderung, sie sind komplett abhängig. Sie sind sehr stark unter der Fuchtel der Bürokratie. Und dann kommt auch noch der Wolf. Also das war die Gelegenheit, jetzt zu schreien. Und das machen sie ausführlich. Das heißt, es gibt schon vereinzelt vernünftige Schafhalter, Weidetierhalter, die einsehen, dass die Schreierei und dass der Ruf nach Abschuss nichts bringt. Aber die werden zum Teil, von ihrer Landwirtschaftskammer nicht unterstützt. Und die werden zum Teil auch von ihren Nachbarn gemobbt. Das heißt, noch befinden wir uns in dieser irrationalen Phase der Einwanderung der Wölfe. Man muss einfach sozusagen darauf hoffen und warten, dass eine gewisse Einsicht einsetzt, was die rationale Lösung ist. Ganz konfliktfrei wird es mit Wolf nie werden. Aber da wir nicht loswerden, muss man darauf abzielen, dass es konfliktarm geht. Der Wolf hat ja nicht nur, wir befinden uns schon wieder auf der üblichen Schienenwarte, der Wolf hat ja nicht nur sozusagen diese negativen Seiten, sondern wir wissen in der Zwischenzeit immer mehr über die positiven ökologischen und sogar ökonomischen Auswirkungen der Wölfe, was eigentlich dazu führt, dass man heute sagen kann, dass die ökologischen und ökonomischen Benefits, die Schäden bei Weitem aufwiegen.
Kommen wir nochmal zur Ausbreitung des Wolfs in Österreich. Du hast gesagt, sie machen das in Dänemark sehr schnell, auch in den Niederlanden gibt es schon. Jetzt schaue ich seit Jahren auf die Statistik im Wolf-Bär-Lux-Zentrum, die ja veröffentlicht wird, und man sieht immer nur Rudel ganz im Süden, in Kärnten und ganz im Norden, im Waldviertel. Wann kommen sie endlich in die Mitte, in die Obersteiermark, wo ich ja mit meiner Familie lebe und schon lange hoffe, endlich mit Wölfen in Kontakt zu geraten? Insbesondere auch, weil es bei uns ja den Nationalpark Kalkalpen gibt, der sicher gut geeignet ist, Nationalpark Gesäuse, dann der Hochschwab, und zwischen Hochschwab und Ötscher ist ein Gebiet, das immerhin 25 mal 30 Kilometer groß ist, wo kein Mensch wohnt und wo es keine Nutztiere gibt, und alles bewaldet. Also es müsste eigentlich sehr gut geeignetes Territorium sein. Ich habe mit dem Geschäftsführer der österreichischen Bundesforste gesprochen, der dort zuständig ist, und die sind immerhin einer der großen Grundbesitzer dort. Es gibt zusätzlich noch Prinzhorn und die Stadt Wien. Und die sagen ja alle, sie haben keine Spuren gefunden. Also warum, wann kommen sie dorthin und warum brauchen sie so lang?
Also da müsstest du die Wölfe fragen, aber sie werden dorthin kommen, mit völliger Sicherheit. Das heißt, sie werden dorthin kommen, und dann ist nur eine Frage, ob man sie lässt. Nicht? Wir dürfen nicht vergessen, dass nicht nur der gesetzlich vorgesehene Schutz der Wölfe in Österreich missachtet wird, sogar ganz offiziell von den Landesregierungen, dass viel illegal geschossen wird. Und darüber hinaus haben wir nicht einmal ordentliche Daten. Wir dürfen nicht vergessen, und das ist jetzt kein Angriff auf die Jäger, aber es nützt nichts, wenn die Daten, die wir über Wölfe und andere Tiere haben, hauptsächlich von den Jägern kommen, von ihren Wildkameras, von ihren Monitoring, dann müssen wir froh sein, dass wir wenigstens das haben. Aber sozusagen unabhängige Daten sind das nicht. Und wenn man ein bisschen sensibler für unvereinbar wäre, für Unvereinbarkeit wäre, müsste man merken, dass wir eigentlich ein unabhängiges Monitoring brauchen, übrigens auch, um unsere EU-Verträge zu erfüllen. Weil Grundvoraussetzung, also wir haben uns vertraglich mit der EU darauf geeinigt, unsere natürlichen Ressourcen, das sind Lebensräume, das sind Arten, entsprechend gut zu monitoren. Das tun wir aber nicht. Sozusagen noch einmal die Überwachung, das Monitoring durch die Jäger ist besser als nichts, aber ideal ist das keinesfalls. Ne? Daher können wir uns der Daten auch nie ganz sicher sein. Aber wie gesagt, wie lange es dauert, bis in den Gebieten, in denen du erwähnt hast, Wölfe sich festgesetzt haben werden, ist schwer zu sagen, aber es wird mit Sicherheit passieren.
Viele Leute aus der Landwirtschaft, ich wurde das auch von Medien gefragt, was ich dazu sage, fordern wolfsfreie Zonen. Am liebsten wäre ihnen Österreich ist eine wolfsfreie Zone. Manche sagen, Kärnten muss eine wolfsfreie Zone werden. Und dann sagen sie, naja, zumindest die Almenregionen. Und dann verweisen sie auf Schweden, wo angeblich ein Bereich ist, wo die Wölfe toleriert werden und dann wieder überall sonst, wo sie abgeschossen werden. Was ist von wolfsfreien Zonen zu halten?
Also erstens muss man ganz klar sagen, dass die im Rahmen der FFH, der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, gesetzlich nicht möglich sind. Das hat sogar die Frau Landwirtschaftsministerin Weiland auf eine parlamentarische Anfrage geantwortet, sind sie technisch möglich auch nicht. Man müsste das Wording abändern auf Wolfsabschusszonen, dann sowas wäre möglich. Aber eine wolfsfreie Zone würde bedeuten, dass man dort die Wölfe komplett raushält und das geht nicht, weil Wölfe sich innerhalb einer Nacht über 80 Kilometer bewegen. Das heißt, Wölfe sind sehr schnell auf ihren vier Pfoten. Und wenn man Schilder am Rand dieser Zone aufstellt, Wölfe können nicht lesen, die werden das nicht beachten. Das heißt, die einzige Lösung ist, dort intensivst zu schießen. Das tun wir in Österreich sowieso schon. Das heißt, de facto ist Österreich eh schon eine Wolfsvermeidungszone geworden, nicht völlig ungesetzlich übrigens. Aber auf einen grünen Zweig kommt man dazu nie. Es ist wesentlich klüger, sozusagen zu lernen, wieder mit den Wölfen zu leben, was natürlich auch gelegentlich beinhaltet, dass man den einen oder anderen Wolf abschießt, wenn zum Beispiel einer wirklich, weil er angefüttert wurde, die Distanz zum Menschen verliert, was sehr selten vorkommt, oder wenn einer trotz State-of-the-Art-Herdenschutz lernt, das zu überwinden und hauptsächlich von Weidetieren lebt, dann sieht die FFH-Richtlinie ja auch bereits heute die Möglichkeit vor, diese Wölfe zu entnehmen. Das heißt, mehr braucht es ja überhaupt nicht. Man muss einfach wieder die Kulturtechniken einführen, die ja vor 150, 200 Jahren auch vorhanden waren, denn länger sind die Wölfe ja nicht weg. Und wenn man sich die Records genau anschaut, waren die Wölfe überhaupt nie ganz weg. Wir haben auch sozusagen bis ab der Mitte des 20. Jahrhunderts haben wir eigentlich ständig Wölfe ein- und durchwandern. Die haben halt nicht lang gelebt, aber ganz weg waren sie nie. Man muss sie, wie gesagt, von Wirtschaften wieder darauf einstellen, dass es sie gibt. Übrigens, weil du die Alm erwähnt hast, dieses Geschrei, sozusagen die Wölfe wären der Tod der Almwirtschaft, das ist völlig falsch. Wenn man sich die Betriebsaufgaben anschaut, dann geht es kontinuierlich nach unten, also die Zahl der Betriebe, die Schafe auf den Almen halten zum Beispiel, geht kontinuierlich nach unten. Bereits vor der Ankunft der Wölfe, dass der Wolf jetzt sozusagen zu dieser von uns eigentlich nicht gewollten Strukturbereinigung noch beiträgt. Das ist natürlich ein Faktum, weil den einen oder anderen Bauern mit seinen 10 Schafe auf der Alm, der hat jetzt keinen Nerv mehr, da weiterzumachen. Aber es nutzt nichts, man muss was tun. Andererseits, heißt ja immer, die Almwirtschaft würde sozusagen die Biodiversität da oben hochhalten. Da muss man sehr kritisch sein, denn die Almen stehen ja nicht nur durch den Wolf unter Druck, es gibt Druck durch den Arbeitskräftemangel, durch Vieh, das völlig ungeeignet ist, da oben gehalten zu werden, also zu große Kühe und durch zu viele Großvieheinheiten pro Fläche. Die trampeln alles zusammen und dann wird in unterschiedlichen Lagen auch noch mit Gülle gedüngt. Also unter diesen Voraussetzungen ist die Almwirtschaft kein Hüter der Biodiversität, sondern deren Vernichter. Es ist absolut kein Schaden, wenn die eine oder andere Almfläche zuwächst, denn das wird passieren, denn es sind in den Zentralalpen, wo es große Gebiete sind, kann man mit Herdenbildung und Behirtung und Hunden kann man gut arbeiten, also mit permanenter Behirtung. In den kleinräumigen Almgebieten, etwa der nördlichen Kalkalpen, wird das ein bisschen schwierig werden. Da muss man sich entweder was einfallen lassen, und es gibt jede Menge Know-how für Herdenschutz, also man darf es nicht so tun, als müsste man das alles neu erfinden. Oder man wird einige Gebiete aufgeben müssen. Das ist der Lauf der Zeit und ja, das ist halt so.
Auffällig ist, dass in den Karpaten eigentlich immer Wölfe waren, auch in der Slowakei, die ja benachbart ist, in der Tatra, aber insbesondere in den rumänischen Südkarpaten und Ostkarpaten. Ich war jetzt, glaube ich, 9 Jahre lang dort wandern, insbesondere wenn man im Frühjahr geht und Schnee noch liegt und man die Spuren sieht, dann sieht man erst, wie viele Wolfsspuren da zu finden sind und auch, dass die alle sehr nah von Ortschaften sind, oft häufig auf Forststraßen zu sehen sind und dass sie überhaupt nicht sozusagen die letzten, wildesten Winkel des Waldes suchen, sondern durchaus in Menschennähe sich immer wieder aufhalten. Warum gibt es eigentlich in den Karpaten Wölfe und hat sie es immer gegeben? Warum gab es dort nie oder gibt es nicht diesen riesigen Konflikt, diesen Aufschrei, wie es das in Österreich gibt? Was macht da Österreich besonders?
Na, das ist nicht nur Österreich, sondern man hat einen ähnlichen Aufschrei überall dort, wo Wölfe eine Zeit lang weg waren und zurückkommen. Nur geht man unterschiedlich rational damit um. Also in Deutschland, nördlich des Weißwurst-Äquators mit einem eher protestantischen Kulturhintergrund, geht man ein bisschen rationaler damit um und ist gewöhnt, dass Gesetze keine Kernbestimmungen sind, sondern dass man sich daran halten soll. In Bayern und in Österreich mit einem katholischen Kulturhintergrund ist das ein bisschen anders. Ich sage nicht alle Jäger, aber manche Bewaffnete in den Wäldern machen da völlig unabhängig der Gesetze im Prinzip, was sie wollen. Und es sind ja sattsam genügend Aussprüche unserer Landespolitiker bekannt, zum Beispiel vom Salzburger Landeshauptmann, die das auch noch augenzwinkern dulden. Nicht? Wenn der Jäger draußen auf einen Wolf stoßt, dann weiß er ja, was er zu tun hat. Also diese Art von Unkultur, das muss sich in Österreich wieder abbauen. Und was sich wieder aufbauen muss, ist eine gewisse Routine im Umgang mit Wölfen. Nicht? Diese Wölfe werden nicht unsere Kindergartenkinder fressen und sie werden nicht die Totengräber der Almwirtschaft sein. Wir müssen einfach wieder uns darauf einstellen, mit ihnen zu leben. Und das ist auch geraten, weil sozusagen, ich weiß nicht, es gibt keine direkten Vergleiche bezüglich Biodiversität und Qualität des Wildbestands aus diesen Gegenden, von denen du gesprochen hast, in den Karpaten mit unserer Gegend. Aber im Wesentlichen wissen wir, dass überall dort, wo Wölfe leben, und zwar als Rudel leben, dass sie sehr gut darin sind, die Gesundheit von Wildbeständen besser zu garantieren, als das menschliche Jäger je könnten, besonders wenn diese menschlichen Jäger auf Trophäenjagd aus sind. Und zweitens, dass überall dort, wo Wölfe leben, die Biodiversität besonders an Kleintieren steigt, weil sie ein gewisses Potenzial haben, die sogenannten Mesopredatoren zu kontrollieren. Sprich, wo Wölfe leben, gibt's weniger Rotfüchse, gibt's weniger eingewanderte Goldschakale, und andere Effekte tragen dazu bei, dass einfach dort, wo Wölfe leben, eine reichere Kleintierfauna existiert. Das ist genau das, was wir im Moment brauchen. Zudem zeigt eine Arbeit der Uni Greifswald aus dem Herbst 2023, die haben sich über 15 Jahre auf fast 15.000 Hektar angeschaut, die Entwicklung des, der Wolfspopulation, das, das in Bezug setzt zu den Daten von den Jagdstrecken, also die Entwicklung der Rothirsch-, Dammhirsch- und Rehpopulation und vor allem auch Wildschweine. Und dann schließlich noch sich angeschaut, wie es mit der Naturverjüngung des Waldes ausschaut. Und das Ergebnis war vollkommen klar. Obwohl Wölfe nicht großartig jetzt die Wilddichten verringern, sind sie doch bis zu einem gewissen Grad fähig, Schalenwild zu kontrollieren. Das heißt, die, über diese 15 Jahre hat sich dort die Qualität der Naturverjüngung verbessert und insgesamt sind die Kosten der Waldbewirtschaftung gesunken. Und das ist ein gewaltiger Effekt, weil dieser Wald ist genau der, den wir in Zukunft brauchen. Wir haben ja zu über 90% Stangewald, also reine Plantagen. Wirtschaft. Und das ist kein zukunftsfähiger, kein Wald, der jetzt klimafit wäre, kein Wald, der besonders viel CO2 bindet, sondern das ist sozusagen alte Denke. Wir müssen auf naturnahe Waldwirtschaft umsteigen und je mehr wir das tun, umso mehr wird der Wolf nicht zum Ärgernis, sondern zum Assistenten. Dazu braucht man auch eine andere Jagd. Wir haben ja auch ein Jagdvolksbegehren initiiert, das ziemlich in diese Richtung geht. Also weg vom Freizeitvergnügen hin zum nötigen Wildmanagement im Interesse auch des Gesamtökosystems, sprich des Waldes. Also in diesem Gesamtgeschehen spielt der Wolf eine ganz wichtige Rolle, wenn man ihn denn lässt. Nicht?
Ich höre immer und ich finde es entsetzlich, wie da geschwärmt wird, dass Österreich eine Kulturlandschaft sei und keine Naturlandschaft und da hat deswegen der Wolf auch keinen Platz. Es wird argumentiert, überall hat der Mensch eingegriffen, überall sei eben Forstwirtschaft, Jagdwirtschaft, Landwirtschaft kein Platz übrig. Wenn ich dann schaue, wie es bei mir ist, wo ich wohne, in der Obersteiermark am Hochschwab, da kann ich sehr wohl eine Woche wandern, ohne auch nur einen Menschen zu sehen. Ich glaube, die Wildnis ist jedenfalls etablierter als typischerweise in Deutschland, wo ja wesentlich mehr Wölfe sind. Braucht der Wolf Wildnis oder kann er eigentlich auch in dem, was hier landläufig als Kulturlandschaft bezeichnet wird und selbst wenn das nur heißt, dort wo Forstwirtschaft betrieben wird, dort wo Jagdwirtschaft betrieben wird, kann der Wolf auch in Menschennähe leben?
Ja, Wölfe brauchen keine Wildnis. Die tun sich in einer bestimmten Art von Kulturlandschaft sogar ganz, fühlen sich ganz wohl. Wölfe sind, kann man sagen, milde Kulturfolger. Nicht so extrem wie Rotfüchse, die etwa in die Städte reingehen, das tun Wölfe eher nicht so gern. Es gibt jetzt übrigens neuere Daten aus Italien, wo Wölfe bereits in den Vorstädten von Rom und anderen großen Städten leben. Ziemlich unbehelligt und mit ganz wenig Konflikt nur mit den Leuten, weil dort weidet man keine Schafe. Dort leben die Wölfe übrigens zum Großteil von Ratten und Mäusen, also das, was man in der Stadt eh loswerden will. Und da gibt es ein anderes Problem, dass sich nämlich Rattengift in den Wölfen anreichert und die zum Teil daran sterben. Aber das nur als Nebenbewirkung. Also Wölfe brauchen keine Wildnis, man muss nur lernen, mit ihnen zu leben. Mein Gott, wir haben in Österreich, wenn man es genau nimmt, auch unsere Nationalparke sind ja keine Wildnis. Das ist, ich habe es jetzt vergessen, aber das ist, ist unter 10% der Landesfläche sind Nationalparke und 0,2% der Landesfläche sind sowas wie Wildnis. Das sind so Gebiete in den Alpen, die noch relativ unberührt geblieben sind. Das heißt, es kommt jetzt wirklich nicht auf die Wildnis drauf an. Man muss Wölfe lassen. Dass man übrigens sagt, naja, Wölfe und Bären und andere große Beutegreifer in den Nationalparken, aber nicht außerhalb, das geht in Maßen in Nordamerika, wo man sehr große Parke hat, das geht überhaupt nicht bei uns, weil die Parke viel zu klein sind. Ich habe gesagt, ein Wolfsrudel braucht ca. 300 Quadratkilometer und da sind wir bald am Ende der Fahnenstange, was die Größe eines einzigen Nationalparks betrifft. Also das ist alles viel zu klein. Noch dazu sind unsere Nationalparke ja zum Großteil, also zu einem gewissen Teil ein Etikettenschwindel. Ich erinnere an das sogenannte Jagdübereinkommen, das man vor einigen Jahren dem Kärntner Teil des Nationalparks Hohe Tauern aufs Auge gedrückt hat. Also die Nationalparkverwaltung hatte da nichts mitzureden. Das war die Politik und die Jagd, die beschlossen hat, dass in diesem Kärntner Teil große Beutegreifer weder gewünscht sind, noch die Forschung daran. Das muss man sich einmal vorstellen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben einen Nationalpark, wo die Natur höchstens zweite oder dritte Geige spielt, nicht aber erste, und wo man keine Wölfe und keine Bären will. Also wo, wenn nicht dort. Nicht? Aber noch einmal zurück, zusammenfassend, nein, Wölfe brauchen keine Wildnis. Wölfe tun sich in unserer Art von besonders extensiv bewirtschafteter Kulturlandschaft, tut sie sich relativ leicht und fühlen sich wohl und haben überhaupt kein Problem, hier zu leben. Übrigens nicht nur zu unserem Schaden, sondern auch zu unserem Nutzen, weil Wölfe für Biodiversität gut sind und auch für die Walderneuerung.
Wenn man sich die Statistik anschaut, dann hat die Anzahl der Nutztierrisse von 2022 zu 2023 ziemlich stark abgenommen, gleichzeitig aber die Anzahl der Wölfe zugenommen. Jetzt trompeten die verschiedenen Landesräte und Landesrätinnen, insbesondere aus Kärnten, Tirol und Salzburg, dass das auf die Abschüsse zurückzuführen sei. Die Wölfe seien dadurch verschreckter und würden nicht mehr in Nutztiernähe gehen. Warum glaubst du, hat sich diese Rissreduktion ergeben?
Ja, das ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass der intensive Beschuss da etwas tut. Andererseits sind die Zahlen von 2 Jahren sozusagen vollkommen unergiebig, um daraus irgendwas abzulesen. Es kann eine reine Zufallsschwankung auch sein. Ne? Es kann auch sein, dass der eine oder andere Landwirt ein bisschen vorsichtiger geworden ist, entweder seine Tiere nicht mehr auftreibt oder aber auf Herdenschutz setzt. Das heißt, es kann alles Mögliche sein. In diesem Zusammenhang warne ich übrigens noch einmal davor, auf intensiven Beschuss zu setzen, wenn es um Wölfe geht. Wir haben einige Beispiele in Europa, zum Beispiel in Frankreich, zum Beispiel in Schweden, aber vor allem Frankreich ist da bezeichnend. Wäre nicht Frankreich, wenn sie nicht irgendein Spezialabkommen mit der EU ausgehandelt hätten. Daher dürfen die Franzosen ganz offiziell 10% ihrer Wolfspopulation pro Jahr abschießen, was sie auch tun. Das heißt, in der Zwischenzeit gibt es im ganzen Osten, vom Norden bis zum Süden Frankreichs, Wolfspopulation. Das heißt, Frankreich ist im Osten durchgehend von Wölfen besiedelt. Das sind 1000 Wölfe circa. Das heißt, folgerichtig schießt man pro Jahr 100 raus. Und wem nützt es? Exakt niemanden. Weil die Nutztierverluste gehen durch diesen undifferenzierten Beschuss nicht nach unten, sondern nach oben. Das wäre übrigens auch ein Argument gegenüber unseren Landesräten. Wir haben genügend Daten, auch aus der Slowakei, aus Nordamerika, aus Finnland zum Beispiel, dass undifferenzierter Beschuss von Wolfspopulationen zu einer Erhöhung der Nutztierverluste führt und nicht zu einer Verringerung, weil man das soziale System stört und Wölfe dazu zwingt, sozusagen sich an der einfachsten Beute zu halten, und das sind gewöhnlich die ungeschützten Schafe. Also das bringt nichts. Außerdem weiß man von Kaniden wie Füchsen auch, Kojoten, Wölfen, dass dieser Beschuss die Reproduktion ankurbelt. Also man kriegt exakt das Gegenteil von dem, was man haben will. Und drittens, in diesen Gebieten neigen dann die Landwirte dazu, sich auf den Beschuss zu verlassen und den Herdenschutz zu vernachlässigen. Also insgesamt keine gute Idee. Nochmal, man sollte auf Rudelbildung setzen und auf Herdenschutz und die den Wölfen selber ihre Dichteregulation überlassen. Das machen sie nämlich sehr gut. Sie so etablierte Rudel halten auch durchwandernde Einzelwölfe, Jungwölfe fern bis zu einem gewissen Grad, die ja dann auch die Schäden machen. Also es ist sehr unklug. Also diese Wolfspolitik, die wir momentan in Österreich machen, ist die maximal irrationale und unkluge.
Apropos Österreich versus EU. In der EU gab es ja jetzt Aufstände von verschiedensten Ländern, Österreich irgendwie an vorderster Front, dass man den Schutzstatus herabsetzen soll. Man möchte erreichen, dass also da in den verschiedenen internationalen Konventionen, die über die EU hinausgehen, der Schutzstatus geringer wird. Dazu gab es auch eine Einigung der Landeshauptleute, wobei ich extra nachtelefoniert habe und festgestellt habe, dass eben einige Landeshauptleute sich enthalten haben. Also das ist nicht so, dass alle Landeshauptleute in Österreich für die Verringerung des Schutzstatus sind, aber sie haben sich sozusagen dem Gruppendruck gebeugt und sich also neutral verhalten, damit es nicht eine Gegenstimme gibt. Wie schaut es aus mit dieser Verringerung in der EU? Ist das zu befürchten, dass das tatsächlich passiert und was hätte das für Konsequenzen?
Ja, erstens ist es zu befürchten, dass es passiert und zweitens hat es irgendwelche Auswirkungen bezüglich der Wolfspopulation. Also erstens, in der EU sind politische Prozesse relativ komplex. Das heißt, um diesen Schutzstatus herabzusetzen, momentan ist eine Beamtenkommission zugange, die sich bereits zweimal vertagt hat und die jetzt beschlossen haben, sozusagen ihre abschließende Beurteilung auf den Sommer zu verschieben. Also man schiebt das ohnehin raus, und zwar nicht, weil man faul ist, sondern weil es komplex ist. Diese Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie beinhaltet ja nicht nur den Wolf, sondern eine ganze Menge von Schutzgebieten, also von Lebensräumen und Arten. Und wenn man die aufschnürt, für den Wolf zum Beispiel, hat man ein Problem, die wieder zuzukriegen. Um die aufzuschnüren, müssen zunächst also entweder qualifizierte Mehrheit oder sogar alle alle Naturschutzminister der Europäischen Union zustimmen, da ist man sich politisch nicht ganz einig, wie das geht. Zweitens muss die Berner Konvention zustimmen, das ist ebenfalls ein Gremium, wo sehr viele Leute, auch Nicht-Europäer, drin sitzen. Und drittens geht es dann wieder an die EU zurück und dann braucht es meines Wissens ebenfalls einen einstimmigen Beschluss, dass dem so ist. Das heißt, wenn man sich diesen politischen Prozess überlegt, dann ist das ja unwahrscheinlich, dass der so schnell durchgeht. Manche Leute, die gewisse Neigung zur Paranoia haben, wo ich auch manchmal dazugehöre, glauben auch, dass der Wolf sozusagen das trojanische Pferd sei, um die FFH-Richtlinie loszukriegen. Das heißt, man will, das haben wir jetzt gerade beim Renaturierungsgesetz erlebt, das am 27. Februar vom Parlament beschlossen wurde, das eigentlich vom Rat nur mehr abgewinkt werden sollte. Und jetzt hört man, dass es durch den Rat nicht durchgeht. Das heißt, nach langem Verhandlungsprozess hat man ein Gesetz, das in Ansätzen unsere Natur, übrigens aus Selbsterhaltungsinteresse, aus menschlichen würde ich sagen, unsere Natur in Europa vor der kompletten Vernichtung schützt, auf den dass sich schon alle geeinigt haben, wird jetzt plötzlich vom Tisch gewischt durch die Aktivitäten unserer konservativen, vor allem konservativen Landwirtschaftsminister, und das finde ich natürlich eine Katastrophe. In diesem Zusammenhang, das heißt, wir haben ja viele solche Vorgänge in Brüssel, dass man von konservativer bis rechter Seite versucht, Naturschutzgesetzgebung möglichst wieder loszukriegen. Sozusagen aus dieser Perspektive ist es nicht ganz unglaubwürdig, dass diese Schutzstatusgeschichte Wolf ein Versuchsballon ist, auch um die FFH-Richtlinie außer Kraft zu setzen. Aber wenn dem nicht so ist, angenommen es geht durch und der Schutzstatus des Wolfes wird verringert, was bringt's? Also für Österreich gesehen gar nichts, weil dennoch, auch wenn der Schutzstatus verringert ist, was bedeutet, dass Wölfe leichter entnommen werden dürfen, also ungefähr so, wie jetzt die Landesverordnungen das ohnehin vorsehen, aber das enthebt uns nicht der Verpflichtung, einen günstigen Haltungszustand für den Wolf in Österreich, zumindest im Alpenraum, herzustellen. Das heißt, was wir jetzt haben, ist weit davon entfernt. Das heißt, es hätte eigentlich für unsere Schutzverpflichtungen keinerlei praktische Auswirkungen im Moment. Wenn der allerdings hergestellt ist, dann dürfte man den Wolf sozusagen bejagen wie Rothirsche auch. Aber das wäre aus Gründen, über die wir schon besprochen haben, nicht sehr klug. Nicht? Manche Wildbiologen, zum Beispiel Klaus Hackländer, geben immer wieder das von sich, dass man, warum soll man den Wolf nicht bejagen, wie das Rotwild auch, und warum soll man keine wolfsfreien Zonen anstreben. Wenn man ein bisschen verhaltensbiologisch unterwegs ist, weiß man, dass das nicht sehr klug ist, weil das ist keine gute Lösung, damit man konfliktarmes Zusammenleben erreicht, sondern damit perpetuiert man Konflikte eigentlich ununterbrochen. Übrigens auch Konflikte in der Gesellschaft. Ne? Es gibt ja immer mehr Leute, die sich sozusagen für Abschuss höchstens als allerletztes Mittel aussprechen, aber nicht, um Wildtiere routinemäßig zu bewirtschaften. Ne? Das ist ja auch beim Wolf ein Wahnsinn. Daher, wie gesagt, es, Schutzstatus hin oder her, das ist ein relatives Nebenthema, das jetzt offenbar dazu geeignet ist, von der Leyen aufgebracht wurde, um die Landwirtschaftsklientel, um der irgendwas vor der Wahl vorzuwerfen, aber praktische Bedeutung, also ich glaube, praktische Bedeutung hat es kaum.
Abschussverordnungen in den verschiedenen Ländern. Wir von den Umwelt- und Tierschutzorganisationen haben uns ja intensiv damit beschäftigt. Abschussbescheide konnte man eine Beschwerde einlegen. Die sind praktisch alle gescheitert. Wenn man die Beschwerden eingelegt hat, wurden die Bescheide aufgehoben. So ist man findig von Landesrat und Landesregierungsseite auf Verordnungen umgestiegen. Da ist es wesentlich schwieriger, rechtlich etwas zu unternehmen. Aber ich möchte die Kärntner, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe, auf Basis unserer Individualanträge an den Verfassungsgerichtshof ganz kurz beschreiben für die Hörer und Hörerinnen. Das Unfassbare an dieser Verordnung ist, es reicht, dass ein Wolf vergrämt wurde, ohne dass das jemand kontrolliert oder das stimmt, und eine Meldung eingeht, ich habe versucht, einen Wolf zu vergrämen und er ist noch immer da oder schon wieder da. Das reicht.
In die Hände klatschen gilt auch als Vergrämen.
Ja, und das reicht, dass man ihn schießen darf. Da braucht keine Regierung, kein Landesrat, kein Experte irgendwo sagen, okay, jetzt darfst du, sondern man klatscht in die Hände, der Wolf läuft nicht weg oder ist am nächsten Tag an derselben Stelle. Dann darf man bereits schießen. Jetzt möchte ich wissen, wer kontrolliert, ob geklatscht wurde. Es gibt Häufungen von Meldungen von solchen Vergrämungen an gewissen Orten, was auch schon dafür spricht, dass dort also besonders eifrige Vergrämer sind, die dann doch gern möglichst auch schießen wollen. Und das Ganze hat eine unglaubliche Unbestimmtheit. Also ich meine, alle die neuen in Kärnten erschossenen Wölfe haben überhaupt kein Nutztier gerissen, sondern sie gelten als Risikowölfe, weil sie sich in der Nähe von Gehöften oder innerhalb von 200 Metern von Wildtierfütterungen befunden haben. Also wenn man sich das anhört, es reicht, dass man mitten im Wald als Jäger im Wald steht, da kommt ein Wolf 200 Meter neben einer Wildfütterung vorbei, man klatscht in die Hände, am nächsten Tag sieht man ihn wieder, darf man sofort hinschießen und den töten. Da braucht man nicht warten, dass irgendwer einem das erlaubt. Was sagst du zu solchen Verordnungen?
Das ist der Zynismus pur, sprich, das sind Wiederausrottungsverordnungen. Als solche sind sie konzipiert, die Landespolitiker sagen natürlich das Gegenteil, aber als solche sind sie konzipiert. Damit nicht in Ordnung ist ja primär vor allem einmal, dass sie nicht EU-rechtskonform sind, also neben den biologischen Wahnsinn, den du erwähnt hast, weil sozusagen ein Wolf muss eben diese zwei Kriterien erfüllen, dass er abgeschossen werden darf, kann Distanz zum Menschen verlieren, beziehungsweise Herdenschutz gelernt haben zu überwinden. Aber dann darf auch nicht auf Verdacht geschossen werden, sondern er muss identifiziert sein. Das heißt, wie es jetzt ist, dass man im Umkreis von 10 Kilometer von irgendeinem Ereignis, von dem man glaubt, oh, gefährlicher Wolf, schießen darf, wie es im Mühlviertel ist, das ist völlig jenseits jeder Rechtsnorm. Das ist eine zynische Missachtung der Gesetzeslage des Rechtsstaates durch Landesregierungen. Da gibt es ja auch noch Details, die schlagen dem Fass den Boden aus. Die meisten dieser, also erstens, wir haben im Zusammenhang mit der oberösterreichischen Verordnungsentwurf, haben wir auch im Ministerium angefragt, die ja an sich sozusagen die gewisse Aufsichtspflicht hätten im Naturschutz, das ist das Gewässlerministerium, und haben einen sehr klaren Brief bekommen, ein sehr klares Rechtsgutachten von einem Ministerialrätin, wonach diese Verordnungen der Landesregierung völlig klar einen völlig klaren Rechtsbruch darstellen, eben nach diesen Kriterien, die ich jetzt erwähnt habe. Den Ländern ist es übrigens völlig egal. Die EU hat schon ein entsprechend scharfes Auge auf uns geworfen, vor allem jetzt wegen der Verletzung der Aarhus-Konvention, also jenes Übereinkommen, dass die Zivilgesellschaft Zugang zum Rechtsstaat haben muss, was ja die NGOs aufgrund dieser Konstruktion nicht haben. Du kannst das ja nicht beanspruchen oder nur ganz, ganz schwer und ohne Aussicht auf Erfolg. Und zweitens sozusagen zur Vertragsverletzung, was FFH-Richtlinie betrifft. Das wird notiert, wird aber momentan nichts unternommen. Warum, weiß ich nicht, ob das mit der Wahl zusammenhängt, aber die Kommission ist im Moment nicht bereit, ein Vertragsverletzungsverfahren aus diesem Grund gegen Österreich zu eröffnen, hört man. Aber ich wollte noch ein Detail erwähnen von diesen Verordnungen. In den allermeisten Bundesländern ist es nämlich möglich, ist es nämlich vorgesehen, dass der Schütze den Wolf behalten darf. Das heißt, was du in Kärnten erwähnt hast, diese Hotspots der Abschüsse, das heißt, man hat de facto staatlicherseits oder länderseits die Möglichkeit geschaffen, Trophäenjagd zu betreiben, und zwar ohne zu zahlen. Also wenn man im Osten irgendwo in einem ostöstlichen europäischen Land einen Wolf abschießen will, dann zahlt man dafür ein paar tausend Euro. Bei uns geht das vollkommen gratis. Man muss nur beschließen, er ist 50 Meter bei einem Haus vorbeigelaufen und das reicht dann schon. Und man darf den Wolf auch noch behalten. Also das ist so skandalös und so unfassbar, dass mich wirklich wundert, dass hier in Österreich kaum jemand darüber aufregt.
Diese Wölfe seien alles Risikowölfe, einfach eine Bedrohung für den Menschen. So wird das dargestellt. Jetzt war ich selber, wie gesagt, lange in den Südkarpaten unterwegs, oft einmal 5 Wochen durchgehend mit dem Zelt im Wald. Ich bin auch mit meinen Kindern, ich werde jetzt wieder im Juli 3 Wochen dort mit den Kindern zelten, mitten unter Wölfen. Fürchte mich nicht. Wie schaut es tatsächlich aus mit der Gefahr? In Deutschland gibt es ja doch schon 2000 ungefähr, nicht? Und da muss ja irgendeine Art von Erfahrungsdaten geben. Wie gefährlich sind Wölfe jetzt in der, unter Anführungszeichen, Kulturlandschaft in Österreich? Kann man joggen gehen?
Ja, absolut. Mit Bären muss man ein bisschen vorsichtiger umgehen, bei Wölfen gibt es überhaupt kein Problem. Wir dürfen nicht vergessen, dass jetzt seit 40 Jahren in Mitteleuropa die Wölfe zurückkommen, seit 25 Jahren in Deutschland. Du hast gesagt, es gibt in Deutschland mehr als 2000 Wölfe, also ungefähr. Und was ist bis jetzt passiert? Nichts. Kein einziger schwerwiegenderer Vorfall. Es gab ein paar Wolfsabschüsse, die darauf zurückzuführen waren, dass Wölfe von irgendwelchen Leuten angefüttert wurden, damit man nettere Aufnahmen von ihnen kriegt. Der letzte, glaube ich, vor 3 oder 4 Jahren in Polen, wo eine Wölfin angefüttert wurde bei einem Gasthaus. Und die verlieren dann schon die Distanz zum Menschen, und das muss man ernst nehmen. Aber da kann der Wolf nichts dafür. Nicht? Die hat ein paar Kinder verletzt, leicht nur, aber man hat sie dann natürlich abgeschossen. Aber sonst verursachen Wölfe bislang, jetzt die Rückkehr der Wölfe verursacht bislang überhaupt keine Probleme. Über Jagdhunde rede ich jetzt nicht, das ist ein anderes Kapitel, besonders in Skandinavien, aber auch da passiert in Mitteleuropa fast nichts, im Gegensatz zu Wildschweinen, zu Bären etc., aber der Wolf ist natürlich ganz schrecklich. Es gibt dazu übrigens zwei große Arbeiten, die unter Federführung von John Linnell verfasst wurden. 2003 über die Gefährlichkeit der Wölfe über die letzten paar Jahrhunderte in Europa zurück. Ja, da gibt es Wolfstote, aber ein Großteil der Wolfstoten ist auf Tollwut zurückzuführen gewesen. Vor allem waren bis 1850 oder bis Anfang des 20. Jahrhunderts unsere Wälder essentiell wildleer. hauptsächlich weil sie von den Adeligen leer geschossen wurden. Das heißt, die Voraussetzungen waren völlig anders. Und drittens hatte man immer wieder im Zuge kriegerischer Auseinandersetzungen die Situation, dass irgendwo in der Gegend Leichen rumlagen. Und das ist wirklich eine Situation, wo Wölfe durchaus sich natürlich wie Kolkraben und Füchse auch dran halten, denn Distanz zum Menschen verlieren können. Aber lange Rede, kurzer Sinn, im Moment ist Wolf in Europa so ziemlich das Harmloseste, was wir haben. Das heißt nicht, dass wir nicht aufpassen müssen. Wir müssen aufpassen, dass die Tollwut nicht zurückkommt. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder in Kriegswirren verwickelt werden, weil unter diesen Bedingungen könnten Wölfe durchaus eine gewisse Gefahr darstellen. Heute sind sie es nicht. Punkt. Also man kann gefahrlos mit den Kindern in den Wald gehen, man kann gefahrlos Schwammerl pflücken gehen, man kann den Hund dabei haben, mit oder ohne Leine, solange der auch in einem Wolfsreviergebiet nicht weiter weg geht als 50 Meter, ist der Hund gut durch den anwesenden Menschen geschützt. Also es gibt überhaupt nichts, wovor man sich fürchten müsste. Aber wie gesagt, ein bisschen aufpassen muss man immer. Das Faktum, dass bislang nichts passiert ist in Europa mit der Rückkehr der Wölfe, heißt ja nicht, dass nie was passieren kann. Aber mein Gott, ist im Autoverkehr auch so. Ne?
Jetzt kommst du viel herum mit Vorträgen und Diskussionen. Man sieht das auch immer wieder, dass da Termine gibt, auch öffentliche Diskussionen, mediale TV-Diskussionen. Wie würdest du die Stimmung einschätzen in der Bevölkerung? Wie viele sind jetzt wirklich die, die Angst vom Wolf haben oder den Wolf weghaben wollen? Wie viele sind bereit, mit dem Wolf zusammenzuleben? Wie vielen ist das egal? Wie ist die Stimmung?
Ja, ich bin so jedes Monat 2, 3, 4 Vorträge und Diskussionen in Österreich und Deutschland. Ist natürlich schwer einzuschätzen, weil man da keinen Querschnitt durch die Bevölkerung hat. Allerdings vor kurzem wieder ein Vortrag in Weiher. Das war ein sehr schön gemischtes Publikum. Jüngere Leute, ältere Leute, Jäger, Landwirte, alle waren da. Und ich war wirklich sehr erstaunt, wie zivilisiert und wie vernünftig die Diskussion dort gelaufen ist. Ich habe schon anderes erlebt, zum Beispiel letztes Jahr mal in Bad Aussee. Da ging es relativ hoch her, aber nach einer Stunde Schreien waren die dortigen Schafhalter auch zum Teil bereit, vernünftig miteinander zu reden, was natürlich zeigt, worauf ihre schlechte Stimmung beruht, nämlich dass sie eigentlich keiner ernst nimmt. Also es gibt wenig Ansprechpartner für diese Leute, und wenn, dann sagt ihnen ihr Landwirtschaftsvertreter, naja, wir schießen sie eh ab, nicht? Und jeder Bauer versteht schon langsam, dass ihm das nichts bringt. Nicht? Also diese Sache. Aber wenn wir vom Gefühl weggehen und schauen, was die Daten sagen, im Herbst 2023 kam eine groß angelegte, im Zusammenhang mit dem Bemühen der Frau von der Leyen übrigens, den Schutzstatus der Wölfe zu verringern. Das sage ich dazu, damit die Umfrage unverdächtig ist. Also man hat 10.000 Menschen in insgesamt 10 Ländern der europäischen EU gefragt, und zwar Leute, die am Land wohnen, und hat über 70-prozentige Zustimmung zur Rückkehr der Wölfe bekommen. Also es ist keinesfalls so, dass die Städter dafür und die Leute am Land dagegen sind, wie man es oft hört. Ne? Da wird der Wolf eindeutig im Sinne eines Kulturkampfes missbraucht, den eigentlich keiner brauchen kann, sondern es ist so, dass die Stimmung durchgehend positiv ist. Die letzte Umfrage, das war vor einigen Jahren in Österreich, fiel ganz ähnlich aus, wobei es natürlich sein kann, dass jetzt am Land in manchen Gegenden der soziale Druck relativ groß geworden ist, den Wolf nicht zu mögen oder sich vor ihm zu fürchten. Wir dürfen nicht vergessen, dass lokale Jäger, lokale Bürgermeister sozusagen relativ viel Angstkampagne veranstalten, und da ist es kein Wunder, dass das die Leute natürlich verunsichert. Nicht? Wenn ich halt da oben im Wald- und Weinviertel mein Kind am Abend durch den Wald nach Hause gehen lassen müsste, dann wäre ich wahrscheinlich auch verunsichert, weil so viele Leute sagen, ach, gefährlich, Wölfe, und das demnächst haben wir die ersten Toten und so. Es steckt nichts dahinter. Es ist reine Angst mache. Das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was Politiker tun sollten. Sollten in einer repräsentativen Demokratie eine rationale Führungsrolle übernehmen und tun sie das Gegenteil davon. Also es ist schrecklich. Aber wie gesagt, die Daten zeigen konstant über die Jahre eine 70-prozentige Zustimmung der Europäer, auch in Österreich, für die Rückkehr der Wölfe.
Letzte Frage, weil die Zeit läuft uns davon, also noch circa 3 Minuten hätten wir. Wenn die Zustimmung konstant bleibt, wie wird sich die Zukunft entwickeln? Werden diese Schreier, diese Angstmacher, werden die weniger, werden die irgendwann verstummen? Wird man umgehen lernen mit Herdenschutz oder wird sich das noch aufsteilen? Man bekommt irgendwie rechtsradikale Regierungen, die dann ein mega... Ausrottungskampagne führen oder wie wird das weitergehen?
Ja, das kann alles sein, aber ich denke eher, dass man sich zunehmend an Wolf gewöhnen wird und dass auch am Land die vernünftigen Leute schon langsam übernehmen werden, wobei ich die Rolle der Jagd schwer einschätzen kann, weil ja Jagd etwas sehr Heterogenes ist. Es gibt diese und jene Jäger, es gibt sehr vernünftige, es gibt aber auch solche, die sehr stark auf Wolf schießen aus sind. Also es ist möglich, dass da Druck aufrecht bleibt, weiter auf Wölfe zu schießen, weil das ja schön ist und das ist eine ziemliche Macho-Geschichte mit Wolfsjagd. Also man kann das schlecht einschätzen. Wir befinden uns an der Schwelle zur Regierungsübernahme durch die FPÖ. Ich hoffe natürlich nicht, aber es schaut alles danach aus. Europaweit befinden wir uns an der Schwelle zur Machtübernahme von rechten bis rechtsnationalen, rechtsradikalen Parteien, die aber bestenfalls durch 20 bis maximal 30% der Wählerschaft, da rechne ich aber schon die Konservativen mit ein, gedeckt sind. Das heißt, wir befinden uns in einer Situation, wo sozusagen eine Verschlechterung des Zustands der Natur politisch herbeigeführt werden soll durch eine absolute Minderheit, politische Minderheit, und dagegen müssen wir uns, glaube ich, wehren. Also es ist unabhängig davon, denke ich aber, dass eine gewisse Gewöhnung an den Wolf eintreten wird, und vor allem lokal sind die Leute ja nicht blöd, nicht? Die merken ja, was los ist und werden auch mit der Zeit merken, ihren Kindern geht es immer noch gut und die meisten Schafe sind auch nicht gefressen.
Ja, vielen Dank für deine Zeit. Wir sind durch. Zeitlich, du hast das Volksbegehren erwähnt für ein Bundesjagdgesetz, sage ich auch noch kurz, du bist ja einer der Proponenten. Man kann das auf jedem Gemeindeamt jetzt unterschreiben, eine Unterstützungserklärung abgeben, damit es stattfinden kann im Jahr 2025, und man kann es mit der ID Austria unterschreiben online auf der Webseite des Innenministeriums. Also nochmal vielen Dank für die Zeit und für die Sendung verantwortlich Martin Balluch.
Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich.
Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr
auf Radio Orange 94,0.